Hallo, hier Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm.
Wir wünschen guten Empfang.
Ja, herzlich willkommen zu Eine Prise Funkgeschichte, die Buchpremiere. Das hast du gar nicht gesagt, das ist echt wirklich die Buchpremiere. Wir haben es geschafft. Ab heute ist es jetzt wirklich verfügbar und man kann auch gekauft werden, habe ich gehört. Freue mich auch sehr drauf. Buchpremiere im Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk. Wir, das sind, wurde schon gesagt, Hanna. Sie wird heute die Prise Funkgeschichten lesen. Nein, sie spricht die Prise Funkengeschichten und ich werde so ein paar Dinge dazu erzählen, die man vielleicht so dazu erzählen kann. Technische Aufsätze gibt es über den Rundfunk und im Rundfunk jede Menge. Es gibt zahlreiche Darstellungen von Abläufen technologischer Art und Geschichten dazu gibt es durchaus auch. Eine Prise Funkgeschichte macht das ein wenig anders. Wir haben immer einen technischen Bezugspunkt in den Geschichten, aber eigentlich erzählen wir die Geschichte ringsherum. Denn wir wollen verständlich sein, es soll kurzweilig sein und es soll etwas erzählen, was sonst vielleicht man nicht so genau weiß. Einige Geschichten haben etwas mit Königs Wusterhausen zu tun, einige Geschichten haben was mit Deutschland zu tun, einige Geschichten kommen von ganz weit her. Alle zusammen haben auf alle Fälle eine Gemeinsamkeit. Sie drehen sich rund um den Rundfunk. 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk, das ist auch Wissen bewahren. Wir erzählen Geschichten, damit Menschen Dinge im Heute verstehen, die gestern waren. Und es ist letztendlich auch eine Hommage an den Hörfunk. Radio ist einfach das geilste Medium überhaupt. Wir vereinigen heute zwei Medien, denn nur beim Lesen und nur beim Hören entsteht das Bild im Kopf. Das wollen wir heute ein bisschen zelebrieren und darum haben wir von aufwendigen PowerPoint-Präsentationen abgesehen, sondern wir wollen heute die Bilder im Kopf entstehen lassen. Und da freue ich mich drauf und ich bin mal gespannt, ob wir auch das erzeugt ein Bild im Kopf. Ja, ist alles nicht so schlimm. Haben wir schon ein Bild im Kopf jetzt? Ja. So, also würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit einer ersten Geschichte an und ich wünsche viel Spaß. Und die Schrift hier ist so klein, man kann es echt hier kaum.
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Der funkende Zahnarzt. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche Anwendungen der drahtgebundenen Telegrafie. In England wurde 1837 eine Signalleitung für eine Eisenbahnstrecke in Betrieb genommen. Zwischen Bremen und Bremerhaven ging 1847 eine 68 Kilometer lange Telegrafiestrecke in Betrieb. Mit einer Seekabelverbindung konnten im Jahr 1858 erstmals Informationen zwischen Europa und Amerika in Echtzeit übermittelt werden. Eines hatten all diese Lösungen gemeinsam. Sie benötigten eine physische Verbindung. Das wahrscheinlich erste Patent zur drahtlosen Telegrafie aber wurde am 30. Juli 1872 dem amerikanischen Zahnarzt Marlon Loomis zugesprochen. Die Beobachtung der gewaltigen Energie von Blitzen hatte Marlon Loomis veranlasst, über deren Nutzung nachzudenken. Er vermutete, dass sich in den oberen Luftschichten sehr viel elektrische Energie befindet. Diese wollte er auf die Erde leiten und dort nutzbar machen. Im Herbst 1866 experimentierte Loomis in den Bergen von Blue Ridge in Virginia. In seinen Aufzeichnungen beschreibt Loomis ein System, das er auf zwei etwa 600 Meter hohen Berggipfeln installierte. Mithilfe von Drachen wurde dabei auf beiden Bergen jeweils ein etwa 180 Meter langer Draht in der Luft gehalten. Das untere Ende des Drahtes wurde über eine Spule mit der Erde verbunden. Ein Galvanometer zeigte den Stromfluss durch den Draht an. Zu festgelegten Zeiten wurde nun bei einem Draht die Verbindung mit der Erde unterbrochen. In dem Draht auf dem anderen Berg war zeitgleich die Veränderung auf dem Galvanometer nachweisbar. Den Aufzeichnungen von Loomis zufolge konnte dieses Verhalten wechselseitig und wiederholt über eine Entfernung von etwa 20 Kilometern nachgewiesen werden. Eine schlüssige Erklärung für das beobachtete Ergebnis hatte der funkende Zahnarzt allerdings nicht. Ein Jahr nach der Erteilung des Patents versuchte Lummis beim Kongress eine Förderung seiner Forschung zu erhalten. In seinem Antrag beschrieb er, dass sich Energie in den höheren Luftschichten wie Wellen auf der Wasseroberfläche ausbreitet. Wie eine Welle am entfernten Ufer eines Sees könne deshalb die damit verbundene Information auch in größerer Entfernung empfangen werden. Der Kongress lehnte eine Unterstützung der als wilder Traum bezeichneten Idee von Lummis jedoch ab. Wie nah Marlon Lummis der Wahrheit mit seiner Beschreibung der Ausbreitung in Wellenform tatsächlich kam, war ihm mit Sicherheit nicht bewusst. Erst die theoretische Vorhersage von Maxwell, der Nachweis der elektromagnetischen Welle durch Hertz, die Experimente von Marconi und die Erfindung von Braun machten die drahtlose Telegrafie über hunderte Kilometer Entfernung möglich. Heute, 148 Jahre nach Lummis, ist die Nutzung der elektromagnetischen Welle zur drahtlosen Übertragung von Informationen allgegenwärtig, wie selbstfahrende Autos, intelligente Computer oder das Hoverboard. Irgendwann.
Genau, also ich glaube, das muss man nämlich erstmal so sprechen. 1872 gab es also nur viele Fragen rund um die elektrische Welle und keiner hat es gewusst, was es eigentlich ist. 15 Jahre vor Hertz. Das war also etwas ganz Verrücktes. Was wir hier feststellen können, Lummis hatte eine Idee. Und wenn man eine Idee hat und davon eine gewisse Begeisterung für hat, dann versucht man natürlich, dieser Idee nachzugehen. Und damals, wie haben die das gemacht? Ja, sie haben, sind einer Vorgehensweise nachgegangen, die, also sie haben es ausprobiert, sie haben das Ergebnis beobachtet, sie haben es analysiert, sie haben was Neues ausprobiert, sie haben es beobachtet, sie haben es analysiert. Heute fragt man Google. Ja, das heißt, das allererste an einer Idee und der Umsetzung ist immer sozusagen beobachten, nachdenken. Und das hat sozusagen Lummis ja ziemlich gut gemacht. Ungefähr 15 Jahre später hat Heinrich Hertz die Grundlagen dafür sozusagen entdeckt und bewiesen, die Lummis eigentlich benutzt hat. Etwa 30 Jahre nach Lummis begann es wirklich mit der Funktechnik. Dass also erste Anwendungen reif waren und dass man wirklich sagen konnte, okay, wir nutzen jetzt die elektromagnetische Welle. Heute sind die Bedingungen für die Nutzung der elektromagnetischen Welle völlig klar und logisch. Ne? Also alle wissen, wie das funktioniert, dass von diesem drahtlosen Gedöns das Signal hier in dieses Radio kommt, das wirklich echt funktioniert. Hier, also es ist Copperfield Light, keine Strippe dran, alles. Ja, das ist alles völlig bekannt und wir wissen heute, okay, es gibt keine Energie in der Atmosphäre, die da irgendwie abgreifbar war. Da haben übrigens auch andere noch 50 Jahre später dran geglaubt. Und wir als auf dem Vogelberg haben überlegt, ob man nicht den Versuch von Lummis nachbauen könnte. Das heißt, man müsste ja eigentlich nur zwei Ballons hochsteigen lassen mit einem entsprechenden Draht dran und unten quasi diesen Schwingkreis nachbilden. Und wir haben es bis jetzt nicht gemacht, weil wir wissen nicht, wie es geht. Also man muss also davon ab, dass man ja, dass es vielleicht in der Nähe des Flughafens schwierig ist, einen 150 Meter Ballon hochzulassen mit einem Draht dran. Das lässt sich aber alles klären. Aber in der Tat wissen wir nicht genau, wie es geht. Aber ich kann schon mal sagen, wir haben die Idee. Und im Jahr 2022 sind es 150 Jahre Lummis. Ja, also von der warte schon mal einen Kalender eintragen. Da. Ja, das sind technische Beschreibungen, genau. Aber das ist völlig richtig. Im Patent ist genau technisch beschrieben, wie er es gemacht hat. Ja, aber zum Beispiel steht eben nicht genau beschrieben, wie groß ist die Spule, wie groß genau ist, wie hat, in welcher Form hat er geerdet, das steht eben alles nicht drin. Und warum es so schwierig ist, Sachen, die technisch beschrieben sind, später nachzubauen, kommen wir übrigens auch noch in einer späteren Geschichte. So viel zu dieser ersten Drachen, 150 Meter hohen Geschichte. Übrigens, der Mast 17 ist 210 Meter hoch, da weiß man ungefähr, wie hoch man das so machen müsste. Und ich würde sagen, es ist wieder mal ein bisschen Zeit für eine Idee im Kopf. Ich muss erst den Sender anschalten. Achso, ich muss auch in die Pumpe.
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Die Rettung kommt per Funk. Am frühen Morgen des 23. Januar 1909 herrschte an der amerikanischen Ostküste von Nantucket dichter Nebel. Der britische Luxusdampfer RMS Republic fuhr, angetrieben von mächtigen Dampfmaschinen auch ohne Sicht, fast volle Fahrt. Die Besatzung war in Alarmbereitschaft. Der Kapitän ließ regelmäßig das Nebelhorn ertönen. Auch das italienische Passagierschiff Florida nutzte das akustische Signal. Dennoch war es zu spät, als die beiden Schiffe einander bemerkten. Die Kollision war nicht zu verhindern und die Florida rammte die viel größere Republic fast im rechten Winkel. Der Rumpf der Republic wurde aufgerissen, die Maschinenräufe liefen innerhalb weniger Minuten voll. Das Schiff wurde manövrierunfähig, die Stromversorgung fiel aus. Als modernes Luxusschiff hatte die RMS Republic eine Funkstation an Bord. Eine solch teure Ausrüstung konnten sich nur reiche Reedereien wie die White Star Line leisten. Der junge Schiffsfunker Jack Binns versuchte sofort, die Anlage in Betrieb zu nehmen. In einem überfluteten Lagerraum fand er Batterien und bereits kurze Zeit später konnte er den ersten Hilferuf absetzen. CQD. Dieser Augenblick ist historisch. War es doch das erste Mal, dass nach einem Schiffsunglück per Funk Hilfe herbeigerufen wurde. Die verwendete Zeichenfolge CQD war 1904 von Guglielmo Marconi als Seenotsignal eingeführt worden. Die drei Buchstaben können inhaltlich mit Come Quickly Distress, kommt schnell, Notfall, übersetzt werden. Das heute noch gültige SOS war zwar bereits international beschlossen, setzte sich jedoch nur langsam durch und durfte anfänglich auf Anweisungen von Marconi auf Funkanlagen der Marconi Company nicht verwendet werden. Jack Binns hielt nach dem Unglück ständig Funkkontakt mit den zu Hilfe eilenden Schiffen. Im dichten Nebel diente das Morse-Signal den Rettungsmannschaften auch zur Orientierung. Es dauerte 13 Stunden, bis die Republic gefunden wurde. An Bord der RMS Republic befanden sich 250 Passagiere der ersten Klasse, 210 Passagiere der dritten Klasse sowie 281 Besatzungsmitglieder. Auf der Florida waren neben der Besatzung über 800 Auswanderer, die das Erdbeben von Messina überlebt hatten und nun ihr Glück in Amerika suchen wollten. 6 Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen infolge des Aufpralls ums Leben. Alle anderen konnten gerettet werden. Jack Binns ging als Wireless Hero in die Geschichte ein. Die New York Times hatte den Funkverkehr zwischen den Schiffen verfolgt und widmete ihm einen eigenen Artikel. Er wurde im Jack Binns Song besungen, vom Bürgermeister New Yorks eingeladen und den Galaempfängen gewürdigt. Zeit seines Lebens betonte er, in diesen Stunden nur seine Pflicht getan zu haben. Bis heute wird Jack Binns als Held gefeiert. Er hatte durch sein Handeln einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Funkeinrichtungen zur Pflichtausstattung auf Schiffen wurden. Welche Bedeutung eine funktionierende Kommunikation in der Schifffahrt hat, zeigte das Unglück der Titanic wenige Jahre später.
Übrigens, falls wir Musiker unter uns haben, die Jack Binns Noten haben wir. Wer den Jack Binns Song mal spielen will, da sind wir gerne interessiert. Bilder im Kopf, wir haben da mal was vorbereitet. So sah tatsächlich die Florida nach dem Unglück aus, also nur mal so zum Sehen. Ne? Man sieht, der Bug ist erheblich, da drüben sehen wir es nochmal für die hinteren Reihen. Der Bug ist wirklich völlig hinüber, trotzdem konnte dieses Schiff sozusagen noch fahren, ist mit den Geretteten in den Hafen gefahren und hat dort sozusagen angedockt, die abgegeben und ist, glaube ich, irgendwie 3 Monate später wieder vollständig sozusagen repariert gewesen. Ich weiß nicht, ob diese Schwere der sozusagen Beschädigung jetzt in Ihrem Kopf war, aber jetzt haben Sie zumindest das Bild dazu, wie das eigentlich war mit der Florida. Ich hänge das mal hier ran, das kann man noch ein bisschen, wo hänge ich das am besten hin? Ich habe sehr, sehr schöne Magnete, mal gucken, ob das funktioniert. Ich versuche es mal hier. Ja, so ein bisschen live. Ja, wunderbar. So. Bilder übrigens von der RMS Republic gibt es nicht. Die ist 36 Stunden nach dem Unfall gesunken. Die Besatzung wurde gerettet. Das ist von der Warte her interessant, weil dieser Unfall hatte viele Folgen letztendlich für den Funk, aber auch für die Schifffahrt. Ich fange mal mit der Schifffahrt an. Die Reeder sind davon, also die Schiffsbetreiber sind davon ausgegangen, dass man also bewiesen durch diesen Unfall immer ausreichend Zeit haben wird, mit Funk Hilfe herbeizurufen und sozusagen die Leute von defekten Schiffen zu retten. Das hat dazu geführt, dass auf der Titanic wesentlich weniger Boote, Rettungsboote ausreichten, um die Zulassung zu bekommen, als ursprünglich vorgesehen war. Da können wir gleich beim zweiten Problem. Die Titanic war übrigens auch White Line, selbe Reederei sozusagen. Hatte eine Marconi-Funkstation. Marconi, haben wir ja gerade gehört, hatte damals CQD als Rufzeichen, als Notrufzeichen vereinbart. Und in dem Fall hier von der RMS Republic war der große Vorteil, dass der an der Küste ein Funker wach war, diesen Ruf kannte und das schwache Signal des Schiffes weitergeleitet hat zu anderen Schiffen und anderen Stationen. Dieses Glück hatte die Titanic nicht, weil der erste Notruf der Titanic blieb ungefähr, ich glaube, 2 oder 3 Stunden ungehört, weil der Schiffsfunker nämlich geschlafen hat. So, also Jack Binns hat sich immer dafür eingesetzt, dass sozusagen nach diesem Unglück, dass Schiffsfunkstationen immer mit mindestens 2 Personen besetzt wurden, konnte sich aber seiner Meinung nicht durchsetzen. Ich könnte mir vorstellen, nach der Titanic hat sich da was geändert. Und überhaupt Marconi, ja, also der wird uns heute noch mehrmals sozusagen über den Weg laufen. Der hat halt in viele Sachen sozusagen seinen Fußabdruck hinterlassen. Und der hat ja auch eine eigene Geschichte im Buch, die ist aber heute jetzt nicht relevant. Aber der Code ist wichtig. Also wir haben schon gehört, SOS und CQD, das hat was mit Morse-Code zu tun. Und warum der Morse-Code eigentlich gar nicht Morse-Code heißen dürfte, das wollen wir uns jetzt mal anhören in einer nächsten Geschichte.
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Der Gerke-Code. Am 22. Januar 1801 wurde Friedrich Clemens Gerke in ärmlichen Verhältnissen in Osnabrück geboren. Bereits früh fielen die Vielfalt seiner Fähigkeiten und seine schnelle Auffassungsgabe auf. Die Möglichkeit, Lehrer zu werden, schlug er trotz bestandener Prüfung aus. Im Alter von 16 Jahren ging er nach Hamburg in die Anstellung als persönlicher Diener des Privatgelehrten Arnold Schuback und später als Kontorist bei Senator Brunnmann. Nebenbei begann er zu schreiben und erlernte mehrere Musikinstrumente. 1820 heiratete Friedrich Gerke die französische Emigrantin Sophie Marianne Duclos und eröffnete mit ihr ein Hutmachergeschäft, das jedoch nach kurzer Zeit pleite ging. Daraufhin entschlossen sich die Gerkes nach Amerika auszuwandern und verdingten sich bei der britischen Kolonialarmee in einem Regiment in Kanada. Der Militärdienst sagte Friedrich Gerke jedoch nicht zu. Es gelang ihm, sich freizukaufen, und die Familie kehrte 1823 nach Hamburg zurück. Die nächsten Jahre lebten sie in ärmlichen Verhältnissen. Friedrich Gerke tingelte als Musiker durch die Lokale auf St. Pauli, schrieb Notenblätter und betrieb mit seiner Frau einen kleinen Zigarrenhandel. Schon bald begann er, in einem Bordell zur Unterhaltung zu spielen und kam so mit vielen kulturellen Schichten Hamburgs in Kontakt. Neben seiner Erwerbsarbeit war Friedrich Gerke stets auch künstlerisch tätig. Um 1835 veröffentlichte er erste Gedichte und zunehmend regelmäßig Zeitungsartikel zu vielfältigen Themen. Obwohl strenggläubig, setzte er sich in Aufsätzen für die Gleichstellung der Frau, die allgemeine Schulpflicht und ein Rentensystem ein. In dieser Zeit begann er, von seinen Einnahmen als Schriftsteller zu leben. 1838 nahm der Fabrikant Johann Ludwig Schmidt eine optische Telegraphielinie zwischen Hamburg und Cuxhaven in Betrieb. Gerke schrieb aus diesem Anlass einen begeisterten Artikel und lobte den technischen Fortschritt. Schon 2 Jahre später war die Strecke jedoch wirtschaftlich am Ende. Wieder schrieb Friedrich Gerke einen Zeitungsartikel und bedauerte die bevorstehende Schließung. Ob über diese Veröffentlichung wirklich der Kontakt zum Betreiber zustande kam, ist unklar. Sicher jedoch ist, dass Friedrich Clemens Gerke als Telegrafeninspektor der Strecke angestellt wurde und diese in den kommenden Jahren in ein profitables Unternehmen verwandelte. 1847 stellten William und Charles Robinson den elektromagnetischen Schreibtelegrafen von Samuel Morse in Hamburg vor. Friedrich Gerke kannte dessen technisches Potenzial und versuchte auch seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen. Der jedoch glaubte an die Überlegenheit der optischen Übertragung und überwarf sich mit Gerke. Der Hamburger Kaufmann C.P.F. Möhring wiederum sah die Vorteile des elektrischen Systems sofort und bekam die Genehmigung, zwischen Hamburg und Cuxhaven eine solche Verbindung aufzubauen. Friedrich Gerke wurde zum Inspektor dieser neuen Unternehmung. Am 4. September 1848 ging die erste elektromagnetische Telegrafenverbindung in Deutschland mit dem System nach Morse in Betrieb. Neben dem technischen Aufbau beschäftigte sich Friedrich Gerke auch mit der Übersetzung der technischen Beschreibung des Systems, wobei ihm seine in Kanada erworbenen Englischkenntnisse zugute kamen. Im Zuge der Übersetzung fielen ihm noch auch die Nachteile des Systems auf. Der Buchstabencode nach Morse umfasste Zeichen mit 3 verschiedenen Längen und unterschiedlich langen Pausen. Diese ließen sich nicht sicher voneinander unterscheiden, sodass es regelmäßig zu Übertragungsfehlern kam. Friedrich Clemens Gerke erkannte die Probleme der vielen unterschiedlichen Zeichen und überarbeitete das amerikanische System. Das Alphabet von Gerke besteht aus nur 3 Zeichen, kurze Töne, lange Töne sowie immer gleich lange Pausen. Dabei hat ein langes Zeichen die dreifache Dauer eines kurzen, sodass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Auf der Telegrafenverbindung zwischen Hamburg und Cuxhaven wurde das von Gerke entwickelte Codesystem im Jahr 1848 erstmalig eingesetzt. Die Vorzüge des Gerke-Codes waren offensichtlich. Mit kleinen Änderungen wurde er 1865 auf dem Internationalen Telegrafenkongress in Paris zum Standard erklärt und ist als Norm der Internationalen Fernmeldeunion bis heute gültig. Friedrich Clemens Gerke starb am 21. Mai 1888 in Hamburg. Zur Würdigung seiner Leistungen wurde 103 Jahre später dem Fernmeldeturm von Cuxhaven der Name Friedrich Clemens Gerke verliehen. Friedrich Gerke hat in seinem Leben vermutlich hunderte Zeitungsartikel, zahlreiche Gedichte und einige Bücher geschrieben. Der von ihm verwendete Morsecode wurde viele Milliarden Male genutzt. Von den literarischen Künsten des Erfinders wussten die Nutzer dabei vermutlich nichts.
Übrigens die längste heute zu lesende Geschichte. Ich finde es unglaublich, wie Hanna das macht. Vielen Dank dafür. Den Morsecode haben wahrscheinlich alle schon mal so verstanden oder gehört, ne? Wissen, was es grundsätzlich ist, also ein System, womit man Nachrichten übertragen kann. Funkamateure benutzen den übrigens bis heute. Warum? Weil man das Signal, was man damit sendet, ist ganz, ganz schmalbeinig und man bekommt einer sehr geringen Energie eigentlich um die ganze Welt. Es gibt also heute immer noch Verrückte, die das sozusagen benutzen können. Und dass hinter dem international gültigen, heute immer noch international gültigen Code ein deutscher Dichter steckt, dürfte wahrscheinlich den meisten dabei wenig bekannt sein. Nur ist es ja so, eine Prise Funkgeschichte ist ja ein Sachbuch. Ja? Also das heißt, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag. Und da würde ich also, wir haben uns überlegt, diesen Bildungsauftrag wollen wir heute jetzt mal genau an der Stelle etwas nachkommen. Und wir haben hier mal etwas mitgebracht, nämlich einen Morsecode-Sender. Ja, wie man hier deutlich sehen kann, ist es eine Sendereinrichtung. Wir haben hier eine Taste, wir haben hier eine elektrische Schaltung und wir haben hier ein Radio. Das Radio empfängt quasi das Signal. So, das müssen wir so rum hier hinstellen. Wie alle Sender brauchen das auch natürlich eine Stromversorgung. Die haben wir, wo haben wir denn die Stromversorgung? Irgendwo haben wir doch hier so eine USB-Powerbanks gehabt. Sind die vielleicht in der Kiste gelandet? Die da hinten, da kommt die Kiste. Oh. Ja, oder ist da eine Powerbank drin? Kann mal einer gucken? Das wäre natürlich schade. Oder hat jemand gerade eine bei? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das ist eine Powerbank. Die macht Energie.
Ich wollte anmachen.
Genau. Und wir müssen das... Ach so, da muss ich jetzt noch eine zweite drin. Ja, und zwar ist folgendes Problem, die hier ist so die Stromaufnahme. Ah ja, gib mir da eine. Ja, hier, wunderbar. Ist ja alles total perfekt vorbereitet hier. So. So, jetzt wollen wir versuchen, ob hier ein Ton rauskommt. Nee? Doch. Wunderbar. So, also das ist eine Morse-Taste, die macht einen Ton. Ja, ich versuche mal ein Zeichen, das kennen wahrscheinlich alle. Mal gucken, ob man das. Wenn es hinten nicht zu hören ist, lauter geht es einfach nicht. SOS, sehr schön. War das hinten zu hören oder ist es zu lang? Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja gesagt, wir machen einen Bildungsauftrag. Und einen Bildungsauftrag, es ist... Wo hat denn jemand diese kleine... In der gelben Kiste. Ein Bildungsauftrag heißt ja immer, wir wollen auch was lernen. Ja? Wir haben ja ein kleines Morse-Alphabet vorbereitet. Ja, also man sieht ja hier ein Morse-Alphabet drauf. Ich würde vorschlagen, so viele Stifte... Wo sind denn die Stifte?
In der weißen Kiste.
Hier sind die Stifte. Hier sind Stifte. Ich habe ungefähr 10 Stifte und mehrere Zettel. Wer möchte denn mal einen Bildungsauftrag wahrnehmen? Es gibt. Achso, eine Bitte. Keine Funker. Ja? Ja, das ist sonst unfair. Ja, also da hinten haben wir eine. Wer möchte von euch mal hier jemand? Ja, einmal, aber bitte keine Funker. Hier ist auch jemand. Keine Funker, sehr gut hier. Vielleicht keine Funker bitte dabei. Einmal hier, Funker. Nein? Trotzdem nicht mal?
Ja, kommt mal. Mit der Funker, weißt du noch.
Achso. Und hier bitte noch einmal, hier hinten, wollt ihr vielleicht
mitmachen? Ich sag mal schon, es gibt was zu gewinnen.
Ja, oder? Ja, komm, mal hier den Kollegen.
So.
Ihr braucht auch ein Schiff dazu, ihr müsst mir was auf... Ah, wunderbar, vielen Dank. So, also, wir sehen ja hier vorne das Alphabet drauf, das ist natürlich ziemlich viel. Wenn man da einen Überblick verhalten will, ist es ein bisschen schwierig, darum haben wir das ein bisschen verkürzt. Ja, und auf der Rückseite gibt es also einen Zettel mit weniger Morse-Buchstaben und damit auch weniger Morse-Alphabetzeichen. Ich muss mir das selber hier hinlegen, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie das richtig geht. Wo ist denn mein Zettel, wo drauf steht, was ich funken will? Da ist er. So. Und wir wollen also mal testen, wie das geht. Ja, also die jetzt keinen Zettel haben, können nicht testen, wie es geht. Will vielleicht noch jemand einen Zettel haben? Also noch ist... Gut.
Ich möchte auch mitmachen.
Du möchtest auch mitmachen? Gib mal hier der jungen Dame, bitte einmal so machen. So, also. Ja, komm, gib ihm. Ja, siehst du, ich hab's gewusst.
Ich bin unfair.
So, wir fangen mal mit einem Buchstaben an. Ja, wir sehen also hier die Auswahl der Buchstaben. Ich nehme auch echt keine anderen. Und ich versuche auch mit diesem Ende hier, das kriege ich immer nicht so gut hin, aber ich versuche mit dem Ende das zu morsen. Und wir machen erstmal einen Buchstaben. Und wer ihn erkennt, kann ihn ja erstmal einfach ansagen. Ja, also ich fange mal an, zum Beispiel mit diesem Buchstaben. Und ich mache langsam. Ich kann es nämlich auch nicht gut. So, los geht's. K, sehr gut. Ja, habt das System alle verstanden? Sehr gut. Wir machen nochmal einen zweiten. Wer hat verstanden? Ja, ruhig sagen.
R.
R, sehr gut. Also, nach diesem System werden hier Wörter und Nachrichten übermittelt. Wichtig ist ja, normalerweise haben wir ja keine direkte Verbindung, ne? Man gibt das sozusagen, diese Zeichen, und der Empfangende muss es empfangen. Ich mache jetzt mal ein Wort, letzte Chance zum Test. Ich mache jetzt mal ein Wort und mal gucken, wer das richtige Wort mitkriegt. So, los geht's. Schön zuhören. Das ist das Problem mit dem USB-Powerbank-Ding hier. Also ich mache den letzten Buchstaben nochmal. Achso, Entschuldigung. Muss man. Das war das Ende. Ich kann es übrigens von hinten ein bisschen lauter machen. Hat sie mal mitgekriegt?
Alles gut. Die Frequenz ist wunderbar.
Ja, okay. Habt ihr denn, welches Wort ist denn rausgekommen bei euch? Man schreibt die Buchstaben normalerweise so mit.
Feiern?
Feiern?
Machen wir nochmal.
Feiern ist hier das erste Angebot, haben wir andere? Also es ist dicht dran, sonst müssen erstmal alle... Feuer, nee.
Mach doch nochmal.
Du nuschelst,
Ben. Ich nuschel ja, Ben Mo. Ich merke schon, das läuft hier. Also es sollte Ferien sein. Ja, also nochmal, wichtig ist, ne, wenn ein Zeichen empfangen wurde, aufschreiben. Man merkt sich das sonst nicht. Ja? Aufschreiben ist ganz wichtig. Ich will, ja, die Lücke ist, wenn ich eine Pause mache. Also. So, wir üben das jetzt. Ich merke schon, es läuft ja mit dem Bildungsauftrag. Wir machen nochmal ein einfaches, ja? Ich habe doch hier, wo ist denn? Ja, okay. So, los, geht los. Ich sage ja vorher an, dass es losgeht. Das ist ja schon mal viel wert. Wo ist denn hier mein Strom? Hier. So, fertig? Eieieiei. Ist das so? Ist das, mach ich jetzt.
Mach ich zu schnell.
Mach ich zu schnell?
Ja. Mach mal noch. Ich hab.
Also, das war. Was ist der erste Buchstabe gewesen?
A.
Nee, ein M war. M, ja. So, jetzt stellt euch mal 1800, was hast du gesagt? 72 oder irgendwas? Nur mal so viel zur Kommunikation, ja? Wie schwierig war Kommunikation vor 150 Jahren? Das, wir sehen, das Problem ist offensichtlich vorhanden. So, ich stelle fest, wir müssen für das, also wir wollen ja hier einen kleinen Gewinn machen. Ja, ich hatte eigentlich ein kleines Sätzchen vorgelesen, nachdem der Erfolg nicht so gegeben ist, machen wir jetzt einfach ein nächstes Wort. Ja, und wer das nächste Wort richtig rauskriegt, der, ich habe so einen schönen Satz. Okay, geht los. Also ich versuche es kurz zu machen und schnell, also. So, geht los. Fertig? Sirene! Richtig! Herzlichen Glückwunsch, eine Prise Funkgeschichte gewonnen. Ja! Also. Der Satz sollte übrigens eigentlich sein, eine Sirene im Meer, und bezog sich auf die Rettung vorhin von der... aber gut. Da habe ich wahrscheinlich das sozusagen, also nicht jetzt das Publikum, also ich habe also die Anforderung zu hoch gesetzt, oder? Als Lehrer, ihr seid doch Lehrer. So. So viel zum Bildungsauftrag. Sehr gut. Ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine Prise Funkgeschichte. Ich bereite mal den Sender vor. Dazu muss man den Sender anschalten, das Programm hochfahren, den Empfänger einschalten und...
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Auch er erfand den Rundfunkempfänger. Alexander Stepanowitsch Popow wurde im Jahr 859 in Krasnoturinsk im Nordural geboren. Als Sohn eines Geistlichen studierte er anfänglich Theologie, wandte sich dann aber der Wissenschaft zu und absolvierte ein Studium der Physik und Mathematik in St. Petersburg. Anschließend ging Popow in den Lehrstuhl einer Militärschule etwa 30 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Neben der hervorragenden technischen Ausstattung verfügte diese Einrichtung auch über eine umfangreiche Bibliothek. Dort kam der junge Wissenschaftler das erste Mal mit den Arbeiten von Heinrich Hertz, Eduard Brownlee und Oliver Lodge in Kontakt. Popow war offensichtlich begeistert. Er baute die Versuche von Hertz nach, verbesserte den Kohärer von Lodge und erfand während seiner Experimente ein neues Bauteil, die Empfangsantenne. Sein Empfänger erreichte dadurch eine bisher unbekannte Empfindlichkeit. Die erste bekannte Vorführung seiner Apparatur fand am 7. Mai 1895 an der Universität St. Petersburg statt. Alexander Stepanowitsch Popow demonstrierte den Empfang von elektromagnetischen Wellen, die am anderen Ende des Raumes durch einen Funkeninduktor erzeugt wurden. Die anwesenden Professoren erkannten die Bedeutung der Vorführung jedoch nicht und so zeugt lediglich ein nüchternes Protokoll von diesem historischen Ereignis. Ganz anders verlief eine weitere Vorführung am 24. März 1896. Im Rahmen einer Sitzung der Physikalisch-Chemischen Gesellschaft präsentierte Popow seinen abermals verbesserten Empfänger. An diesen hatte er neben der Klinge zur akustischen Signalisierung einen Morseschreiber angeschlossen. Die von einem Funkeninduktor ausgestrahlten Signale konnten so an dem 250 Meter entfernten Empfänger aufgezeichnet und hörbar gemacht werden. Die übermittelten Zeichen ergaben den Namen Heinrich Hertz. Jubel brach aus. Popow hatte die Erfindung des ersten selektiven Empfängers der Welt eindrucksvoll demonstriert. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten dieser Technologie erkannte jedoch ein anderer, Guglielmo Marconi. Er meldete den Empfänger von Popow in England als Patent an und begann damit eine lange wirtschaftliche Karriere. Im Jahr 1900 wurde Alexander Stepanowitsch Popow zwar in Paris für seine bahnbrechende Erfindung geehrt, insbesondere in der westlichen Welt jedoch blieb die Anmerkung über viele Jahrzehnte aus. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges rückte die Bedeutung der Erfindung von Popov stärker ins Bewusstsein. Und auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen wurde im Jahr 2008 eine Straße nach ihm benannt.
Also was wir hier wieder sehen, Wissen ist Macht. In diesem Fall war es tatsächlich die initiale Zündung eigentlich, das zur Verfügung stehen einer Bibliothek. Und der entsprechenden Ideen, die sozusagen der Bücher, die dort waren, die Ideen, die Herz und Co. sozusagen in die Menschen transportiert haben. Und die ursprüngliche Idee von Popov war eigentlich, einen Blitzwarnmelder zu bauen und sozusagen Gewitterwarnungen damit zu machen, weil Gewitter und Blitze waren damals ja eine große Gefahr. Feuer, ne, war ja dadurch allgegenwärtig. Das war seine eigentliche Idee. Und die Untersuchung dazu, wie man das gut bauen kann, hat ihn tatsächlich zur Erfindung des Antennendrahtes, also der langen Antenne, die sozusagen die elektromagnetische Welle einfängt, geführt. Und in geschickter sozusagen Kombination mit dem bisherigen Coherer war es ihm damit möglich, einen quasi selektiven Empfänger zu bauen. Und wichtig dabei ist, also was macht eigentlich die Antenne an so einem Radio? Man muss sich das vorstellen, wir sind die ganze Zeit umgeben von jeder Menge elektromagnetischer Wellen. Auch Licht ist ja letztendlich eine elektromagnetische Welle. Und diese elektromagnetischen Wellen haben unterschiedliche Wellenlängen, also wie lang dauert eine Schwingung, das ist unterschiedlich lang. Und daran angepasst muss die Antenne sein. Das heißt, wenn ich ganz lange Schwingungen habe, dann brauche ich ganz lange Antennen, so 1000 Meter oder so. Und wenn ich heutzutage in unserem Handy gucke, ja, da sind, ich würde mal sagen, so zwischen, je nachdem wie modern, zwischen 8 bis 10 Antennenarten drin. Ja, die passen hier irgendwie alle rein. Das hängt damit zusammen, dass die Wellen, die wir heute benutzen, sehr, sehr klein sind. Und was wir eben an der Geschichte auch gesehen haben, sind Erfindung das eine, Vermarktung ist das andere. Das Interessante bei Marconi ist immer wieder, dass also er das ja eigentlich nur machen konnte, weil er reiche Eltern hatte. Seine Mutter war, ich glaube, eine Brandy, sozusagen Dynastie in England haben die da irgendwie gehabt. Und diese gesellschaftlichen Kontakte und das Geld hat dazu geführt, dass er überhaupt dieses Patent bekommen hat, womit er ja einige Jahre lang den Weltmarkt im Funken sozusagen beherrscht hat. Also schon wieder Marconi, das ist übrigens tatsächlich eher zufällig entstanden, als wir uns die Geschichten ausgesucht haben, was wir hier so heute vorstellen wollen, dass da andauernd Marconi ist. Also wissen wir auch nicht genau. Aber tatsächlich ist es so, eine Straße auf dem Funkelberg von Marconi gibt es nicht, sondern Popov, wie sie es gehört, hätte ich fast gesagt. Diese Geschichte mit den Straßen ist sowieso was ganz Tolles gewesen im Jahr 2000, was habe ich geschrieben, 5 oder so, also als es damals war. Als der Südhang sozusagen vom Funkerberg bebaut werden sollte, da war der Investor und die Stadt und wir als Verein waren uns sehr schnell einig, wir wollen dort historische Straßennamen von historischen sozusagen Pionieren der Funktechnik haben. Und wir sind auch besonders stolz, dass eine der Straßen, die dort oben sind, eine Isolde-Hauser-Straße ist. Und wer die Geschichte wissen will, der muss sich dieses Buch angucken und da steht das drin, da kann man das sich dann durchlesen. Ja, das wäre das, was ich zu Popov erzählen wollen würde. Und die kommende Geschichte hat sich Hanna ausgesucht, die wollte sie unbedingt haben. Und das Bild im Kopf haben wir dazu hier mal aufgebaut. Ja? Also da ist das Bild im Kopf dazu. Achso, Entschuldigung, ja, ich muss erst noch den Sender einschalten, das Studio hochfahren.
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Der Dicke. Zum drahtlosen Senden von Informationen braucht man Antennen. Abhängig von der genutzten Frequenz können diese einige Millimeter oder auch viele Meter lang sein. Als der Rundfunk in den 1920er Jahren begann, konnte man anfänglich nur auf sehr tiefen Frequenzen funken. Dafür brauchte man lange Antennen, sehr lange Antennen. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wurden auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen ab 1923 die Senderhäuser 2 und 3 gebaut. Um diese Senderhäuser herum wurden 6 Antennenmasten mit einer Höhe von jeweils 210 Metern errichtet. Sie standen in einem Kreis von etwa 850 Meter Durchmesser und ermöglichten es, riesige Antennen von einigen hundert Meter Länge daran zu befestigen. Im Zentrum stand ein weiterer 210 Meter hoher Mast. Schnell wurde klar, dass dieser der mechanischen Belastung durch die Antennen nicht standhalten würde. Und so wurde der Bau des Mittelturms beschlossen. Der Mittelturm von Königs Wusterhausen erhielt einen dreieckigen Querschnitt. Seine Beine standen im Abstand von 50 Metern auf massiven Fundamenten und wurden mit jeweils 32 Isolatoren elektrisch von der Erde getrennt. Von den Fußpunkten ausgehend liefen die Träger zu einem Portal in etwa 30 Meter Höhe zusammen. Von dort aus verjüngte sich der Turm nach oben konisch. In der Turmmitte befand sich ein 90 cm dickes Rohr, in dem eine Steigleiter und ein einfacher Fahrkorb zum Materialtransport installiert waren. Um dieses Rohr herum verlief eine Wendeltreppe, über die alle 20 Meter eine Wartungsebene mit breiten Querstrecken errichtet waren. Dadurch konnte der Mittelturm auf seiner gesamten Länge ohne weitere Hilfsbauten gewartet werden. Der Aufstieg über die Wendeltreppe dauerte etwa 45 Minuten. An der Spitze befand sich eine Kuppel mit einem Durchmesser von rund 10 Metern. Ursprünglich für technische Einbauten vorgesehen, wurde sie später zum Aufenthalt bei der Wartung genutzt. Anzumerken ist, dass die Windlast des Mittelturms selbst deutlich höher war als die Belastung durch die an ihm befestigten Antennen. Im Jahr 1925 wurde der Mittelturm auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen in Betrieb genommen und war zu diesem Zeitpunkt mit 243 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Im Volksmund wurde er aufgrund seiner Bauform der Dicke genannt. 47 Jahre diente der Mittelturm als Antennenträger. Am 13. November 1972 tobte ein Orkan mit gewaltiger Windstärke über das Land. Der auftretende Belastung hielt der Turm nicht stand und fiel gegen 12.45 Uhr in nordöstlicher Richtung zu Boden. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden, doch die Antennen waren zerstört. Nach intensiven Untersuchungen konnte der Grund für den Einsturz des Antennenträgers gefunden werden. Der Flussstrahl einer Querstrebe in etwa 30 Metern Höhe war im Laufe der Jahre spröde geworden und unter der Windlast gebrochen. Die verbleibende Konstruktion hatte die auftretenden Kräfte nicht mehr ableiten können und war daraufhin im nordöstlichen Eckstiel eingeknickt. In den folgenden Jahren wurden die den Mittelturm umgebenden 210 Meter Masten demontiert und durch moderne Antennenanlagen ersetzt. Nummer 17 durfte stehen bleiben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Darf ich vorstellen, der Dicke, wir haben ihn heute hier mal aus dem Museum entfernt hierher gebracht. Also das hier in der Mitte, das ist dieser Bereich, wo die Wendeltreppe ringsherum war. Da drinnen war eigentlich auch ein Aufzug. Allerdings ist es so gewesen, dass schon bei den Bauarbeiten gab es da einen Unfall, sodass der Aufzug also nur für sozusagen Technik- und Ausrüstungsgegenstände genutzt werden durfte, aber nicht für den Personenverkehr. Mir haben aber alte Sendeleute, die gewartet haben, erzählt, dass sie zumindest abwärts schon nochmal gefahren sind. Also da oben ist diese Kuppel dran, 10 Meter Durchmesser. Ich weiß nicht, wie viel 10 Meter sind, aber es ist ungefähr so dieser Raum hier. Also 10 Meter Durchmesser, nur mal so, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie groß das so ist. Warum hat man da oben so eine große Kuppel hingebaut? Weil man wollte dort oben eigentlich einen Kurzwellensender installieren, also obendrauf auf dem Mittelturm einen Kurzwellensender. Und der sollte eine 50 Meter hohe Antenne aus Aluminium bekommen. Und das durfte dann aber nicht gebaut werden, weil nach dem Versailler Vertrag eben kein Gebäude oder keine Einrichtung höher als der Eiffelturm werden darf. Und darum ist diese Erweiterung sozusagen nicht gemacht worden. Und so war also diese Wartungskuppel da oben sozusagen recht lukrativ. So, wir kommen auch schon zum Höhepunkt sozusagen unserer wunderbaren Vorleserei hier. Ich muss natürlich wie immer das Studio einschalten. Ich werde dann auch den Sender in Betrieb nehmen. Das ist bereits passiert. Ich muss nur noch das richtige Programm anfahren und dann lauschen wir mal der nächste. Achso, halt, stopp, Entschuldigung. Stopp. Diesmal wollten wir das Bild ja vorher machen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, wir haben ein schönes Bild dafür. Ja, darf ich vorstellen. Ja, ein Bild. Da auch. So, wir hängen es mal hier hin. Wir nehmen mal das Schiff ab dafür. Und ich hänge es mal ein bisschen höher, oder? Dann kann man es vielleicht besser sehen. Wenn ich das so hinhänge, kann man es sehen da hinten? Vielleicht ein bisschen klein, aber... Ups. Ja, es ist eng hier.
Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
Wie Königs Wusterhausen zur Wiege des Rundfunks wurde. Die Geschichte des Rundfunks aus Königs Wusterhausen begann im Jahr 1911, als auf dem hiesigen Windmühlenberg erstmals Funkversuche durchgeführt wurden. Mit Pferdefuhrwerken wurden mobile Sender auf den Berg gebracht, die Antennen mit Ballon in der Luft gehalten. Die Versuche waren erfolgreich und so wurde an diesem Platz die Zentralfunkstation des deutschen Heeres errichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutschland entmilitarisiert und der Sender aus 1 auf dem Funkerberg der deutschen Reichspost zugeordnet. Der Telefunkenvorstand Hans Bredow wurde Ministerialdirektor im Reichspostministerium und erhielt die Aufgabe, eine zivile Nutzung der bisher militärischen Anlagen zu finden. So entstand der Wirtschaftsrundfunk. Ob es eine Anweisung oder eine Bitte war, ist nicht überliefert. Auf Anregung von Hans Bredow begannen die Techniker und Ingenieure der Sendestelle Königs Wusterhausen im Frühjahr 1920 mit Experimenten zur Übertragung von Sprache und Musik über einen Längenwellensender. Dabei hatten die Techniker der Reichspost zahlreiche Probleme zu lösen. Mikrofone gab es damals noch nicht und so nutzten sie Sprechkapseln aus Telefonen, um Sprache und Musik in elektrische Schwingungen umzuwandeln. Auch die Modulation bereitete anfänglich Schwierigkeiten und wurde mit der Anwendung der Punktspule gelöst. Und zur Übertragung der Musik von Schellackplatten wurden die Sprechkapseln vor den Trichter des Grammophons installiert. Anfänglich noch als technische Versuche bezeichnet, führten die Techniker im Verlauf des Jahres immer öffentlicher Testsendungen durch. Die Sendungen blieben nicht unbemerkt und galten für manchen als Schwarzfunk, doch Hans Bredow hielt an den Versuchen fest. Höhepunkt wurde der 22. Dezember 1920. Um 14 Uhr begannen die Königs Wusterhausener Rundfunkpioniere mit der Ausstrahlung eines Weihnachtskonzertes. Die Hörer wurden begrüßt, es wurde Musik live und vom Grammophon gespielt. Zum Abschluss wünschen die ersten Radiomacher ein fröhliches Weihnachtsfest. Über diese Radiosendung konnte man am nächsten Tag im Escher Tageblatt lesen. In Deutschland hat die neue Radiostation Königs Wusterhausen bei Berlin seit Monaten sehr gut gelungene radiotelefonische Versuche angestellt und ist zu einem regelmäßigen täglichen Nachrichtendienst übergegangen. Als Abschluss dieser Versuche aber, wie eine deutliche, klangvolle Stimme gestern Nachmittag um 2 Uhr verkündete, zum Zeichen, dass die Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskaninchen dienen wird, veranstaltete sie gestern ein Weihnachtskonzert. Doch wer konnte diese erste Radiosendung aus Deutschland hören? Zum einen waren es die Beamten der Reichspostempfangsstellen, deren Aufgabe es war, die Wirtschaftsnachrichten abzuhören und weiterzugeben. Das Programm aus Königs Wusterhausen dürfte für sie eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Eine weitere große Hörgruppe kam aus dem Ausland. Zahlreiche Empfangsbestätigungen aus Russland und England, aus Luxemburg und den nördischen Staaten zeugten von der erfolgreichen Sendung. Und in Deutschland? 1920 war das Abhören der Funkwellen noch verboten. Trotzdem gab es auch hier zahlreiche Hörer, Schwarzhörer. Sie nutzten einfache Detektorempfänger, installierten Langdrahtantennen und auch mal als Wäscheleine und verfolgten so die Sendungen aus Königs Wusterhausen. Empfangsbestätigungen liegen von diesen Zaungästen verständlicherweise nicht vor.
Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
...1920 war das. Das ja, also auch hier trifft zu, wie vorher schon, was war das für eine Zeit? Ne? Nichts von dem, was unser Leben so schön macht, gab es. Ja? Also kein Licht aus der Steckdose, keine Waschmaschine, kein Geschirrspüler, kein Kühlschrank, ganz wichtig für die Ernährung. Wenn Schulklassen so in unser Museum kommen, dann erzählen wir ihnen immer auch kein Computer, kein Internet, keine Playstation, nein, auch keine Playstation. Das gab es eben alles nicht. Heute ist immer alles allgegenwärtig, alles ist verfügbar, wie vielleicht Klopapier während Corona, aber also alles ist da und unsere jungen Menschen können gar nicht mehr lernen, dass es etwas vielleicht nicht gibt. Von der Warte her muss man ihnen gar nicht böse sein. Sie haben eben einfach keine Chance dazu. Damals hat man 1920 Nachrichten im Rundfunk gehört. Man hat Wissen aus Büchern sich erzogen. Das scheint in der heutigen Zeit völlig absurd. 1920 gab es aber sozusagen, also Nachrichten und Wissen ist klar, aber wo gab es Musik? Wo konnte man 1920 Musik hören? Also junge Menschen wie Hanna, die brauchen den ganzen Tag Musik heute. Sie haben sie auch, aber wie ging es 1920? Also wie kann das Dorfkind Musik hören? Also ja, in der Kirche, ja, sonntags sang vielleicht der Kirchenchor, ja, Dorfbums, ja, genau. Richtig, genau. Es gab tatsächlich durchaus auch Gaststätten, die sich Live-Musik leisteten, also live gespielte Musik. Die richtig Reichen gingen in Konzerte oder Opern, aber da kam das Dorfkind ja jetzt eher nicht hin. Selber singen. Selber singen kommt übrigens immer sehr schön als Vorschlag, genau. Selber singen ist tatsächlich durchaus geeignet. Ich bin dafür nicht geeignet. Also die Frage ist auch, haben die Leute Nachrichten hergekriegt? Ja? Vom Pfarrer in der Kirche, der hat ihnen erzählt, nicht vergessen, Runkelrübeln holen, ja, oder genau, die sich leisten konnten, Zeitung, aber auf dem Dorf gab es keine Zeitung. Ja? Also da war Mundpropaganda angesagt. So, und in diese Zeit kommt der Rundfunk. Und mit einem Mal können Menschen das erste Mal eine Oper hören. Zum ersten Mal war es möglich, dass Menschen, die nicht an dem Ort waren, an dem es passierte, in Echtzeit live hören konnten, jetzt passiert das Tor. Ja, in Italien vom Fußball gibt es übrigens eine ganz hervorragende Übertragung aus einem Fußballspiel 1930 ungefähr, Deutschland-Italien. Es geht ungefähr so, ich weiß jetzt den Namen nicht, Rogalli stürmt vor, Tor! Fantastisch. Können wir hier leider aus rechtlichen Gründen nicht abspielen. Das ist letztendlich so, Rundfunk war die zweite Informationsrevolution. Die erste war der Buchdruck, die zweite, habe ich vorhin schon erzählt, das Radio, die dritte, das Internet. Und was für bewegende Augenblicke das war. Ich will mich mal mutig sein, ich will auch mal was vorlesen heute. Und zwar, was?
Sprechen.
Nee, ich lese es vor. Sprechen bist du zuständig. Und zwar geschrieben im Deutschen Rundfunk 1927 von Gerhard Hermann Mostar. Folgendes. Ein Winterabend im Jahr 1922. Ich hocke mit ein paar jungen Menschen um einen Wirtshaustisch im osthavelländischen Städtchen Nauen. Ich weiß, dass diese paar jungen Menschen als Ingenieure draußen in der Funkstation tätig sind. Von weitem habe ich auch die riesigen Masten gesehen, die beängstigend schmal in der endlosen Ebene des havelländischen Luchs stecken, scheinbar mit der Spitze nach unten, wie vom Himmel geschossene Götterpfeile. Und in Postämtern hörte ich manchmal das heisere Klopfen der Morseapparate. Von solchen Pfeiltürmen also ging das aus. Eine Art Schreibmaschine mit Fernwirkung. Das war alles, was der Laie damals vom Funkwesen wusste. Ich sagte das im Gespräch. Die Ingenieure lächelten. Kommen Sie mit. Wir gingen durch die knisternde Kälte der sibirischen einsamen Ebene. Nach einer Stunde stand ich in einem Saal der Funkstation, blickte in einen großen Schalltrichter, erwartete das heisere, hastende Ticken. Einer schaltete ein. Musik umbrandete mich klar und laut, als säße die Kapelle im Saal. Das ist London, sagte einer und lächelte. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass es sich nicht um einen Bierulk handelte, dass ich im havelländischen Luch und doch in der gleichen Sekunde in London saß. Ich entsinne mich keines Augenblicks im Leben, der jäher und größer und mystischer über mich hereingebrochen wäre. Ich glaube, das zeigt ziemlich gut, was dieser Rundfunk 1920 oder Anfang der 20er Jahre mit den Menschen gemacht hat. So, und als letztes, bevor wir noch uns mal was anhören, muss ich noch ganz kurz auf diese Zeichnung zurückkommen. Diese Zeichnung ist eine von vielen anderen Zeichnungen, die auch in dem Buch vorhanden sind. Die hat die Künstlerin Helga Suku gezeichnet, wo der Namensgleichheit woher kommt, ist meine Mami. Vielen Dank für die Zeichnung. Und ich bin ja ein Fan von, ich lese alte Aufzeichnungen so über Rundfunk und so. Und tatsächlich, als ich diese Geschichte gefunden habe, in demselben, kommt, ist tatsächlich eine Programmzeitung, finde ich diese Zeichnung. Und jetzt guckt euch mal den Stil zwischen diesen beiden Zeichnungen an. Und da stellt man fest, 100 Jahre, ja, und irgendwie sehen die doch gleich aus. Also im Stil, ja. Ich hänge es gleich an. So. Ich vermute, dass es die Wirkung von Radio ist, die dafür sorgt, dass man, wenn man solche sich damit beschäftigt, dass man zu ähnlichen sozusagen Ergebnissen kommt. Also ich finde das fantastisch. Und zum Abschluss unserer kleinen Lesung hier nehme ich nochmal den mobilen Sender in Betrieb. Wir haben uns immer gefragt, wie klang es eigentlich 1920? Wie hat es wirklich geklungen 1920? Weil es weiß keiner, es gibt von damals keine Aufzeichnung. Und im Zusammenhang mit 100 Jahre Rundfunk kam diese Idee vor einiger Zeit auf, eigentlich schon geplant, als wir internationaler Meilenstein in der Technikgeschichte wurden, das steht auch im Buch, und da haben wir überlegt, lass uns mal einen Lichtbogensender bauen in derselben Technologie wie 1920. Und da sind wir genau bei dem Problem, das der Kollege vorhin schon sagte, ist ja alles beschrieben, ja, das stimmt, technisch wohl. Also da steht, welche Bauelemente verwendet wurden und wie die ungefähr, wie groß die ungefähr war, aber die kleinen Feinheiten, die hat nämlich keiner geschrieben. Ich mache ein Beispiel. In allen Büchern steht, es wurde gekühlt mit oder es wurde Spiritus verwendet, um eine Wasserstoffatmosphäre um den Lichtbogen zu erzeugen. Man muss sich das so vorstellen, ich habe zwei Kugeln, zwei Elektroden, zwischen diesen beiden Elektroden wird ein Lichtbogen erzeugt und damit dieser Lichtbogen schön gleichmäßig ist, braucht der Wasserstoff ringsherum und dann nimmt man einfach Spiritus, der verdampft, es entsteht Wasserstoff und das ist sozusagen ein sehr schöner gleichmäßiger Lichtbogen. Wir haben es sehr lange probiert mit dem Spiritus und es hat einfach nicht funktioniert und vor allem deshalb nicht, weil unsere Brennkammer, in der wir diesen Lichtbogen erzeugen, permanent sozusagen hinüber war. Die wurde angegriffen. Warum? Weil heutzutage ist Spiritus vergällt. Ja? Seit wir reinen Alkohol verwenden, den guten aus der Apotheke, ja, mit 99,2% oder keine Ahnung was, seitdem ist nicht nur die Brennkammer ja, blitzeblank sauber, sondern ganz ehrlich, es klingt auch besser. Wir können es uns nicht genau erklären, aber es klingt einfach besser. Der Lichtbogen ist schöner. Und am 9. Februar diesen Jahres haben wir das erste Mal gezeigt, Menschen. Wir hatten ja schon gedacht, okay, es könnte vielleicht sein, dass da der ein oder andere Mensch mehr kommt als sonst an üblichen Sonntagen. Naja, die Leute haben eine Stunde vor dem Raum gewartet, wo wir das vorführen. Das war wirklich, wir waren wirklich echt sozusagen überwältigt von der Masse der Menschen, die da waren. Und wir haben uns entschlossen, das wollen wir heute so ein bisschen als Abschluss nehmen. Wir haben dort eine Aufzeichnung gemacht und wir hören uns mal an, wie es quasi im Klang von 1920 klingt. Ist das jetzt das Richtige? Ja.
Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2000 Meter. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre alt wird, senden wir Ihnen ein Musikprogramm.
Jüngling spricht, Fräulein wollen Sie oder nicht, draußen ist Frühling. Der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht, er schreibt dieses Gedicht. Veronika,
der Lente da. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie behext. Veronika, der Spargel weg. Veronika, die Welt ist grün, drum lassen sie in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Der Herr Sohn, der Papa, schwärmen die Veronika, das macht der Frühling. Jeder klopft heimlich an, jeder fragt, wo und wann, komm ich endlich mal dran. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Sparkel weg. Veronika, die Welt ist grün, drum lassen sie die Welt ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, Veronika, Veronika.
Die Übertragung ist beendet. Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
Es gibt eine jede Menge von Menschen, die sagen, sie haben originale Aufzeichnungen von Übertragungen aus der sehr, sehr frühen Rundfunkzeit garantiert mit einem Lichtbogensender gesendet. Spätestens jetzt wissen wir, dass das alles Schmuh ist, weil kein einziger dieser verfügbaren Quellen dieses typische Prasseln des Lichtbogens drauf hat. Es mag also vielleicht sein, dass es im Studio aufgenommen ist. Eine Übertragung ist das alles nicht, weil wir wissen es jetzt, wie es wirklich klingt. Das war es eigentlich zu unseren, ein kleiner Einblick in unsere ganzen Prisen-Funk-Geschichten. Wir hoffen, es war etwas kurzweilig, so wie die Geschichten auch sein sollen, ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen alles auch mit der lockeren Seite zu sehen, weil wir bleiben dabei, Radio ist das schönste Medium, was es überhaupt gibt. Einmal im Monat machen wir Welle 370 vom Funkerwerk. Da gibt es auch immer wieder eine Prise Funkgeschichte im Äther zu hören. Auch eine eigene Geschichte mit dem Äther. Wer da also mal reinhören will, Welle 73 immer am dritten Sonntag im Monat. Und überhaupt das Museum ist durchaus ein Besuch wert. Ja, also vielleicht jetzt morgen mal mit dem Buch hingehen oder nachlesen, was so alles zu sehen ist. So, ich will mich an der Stelle bedanken, auf alle Fälle bei der Stadtbuchhandlung, bei Frau Sänger und ihrem Team, die uns wirklich, also die wirklich mir auch mal gesagt hat, zwischendurch, wenn ich ein bisschen mal einen Tipp brauche, der hat mir immer gut beraten, der hat diese Veranstaltung hier heute möglich gemacht. Vielen Dank dafür. Du hast es schon gesagt, was der Verlag eigentlich heutzutage sozusagen bedeutet. Ich bedanke mich wirklich sehr bei Bebra Verlag, weil das, also, ne, also wir hoffen sehr, dass es auch gekauft wird, das Buch. Und ich möchte mich bei meiner ganzen Familie bedanken, die sind alle heute hier und helfen nämlich mit und haben das alles erst möglich gemacht. Und ich glaube, es gibt danach noch ein kleines Häppchen, ist ja eine Buchpremiere, ne? Gibt irgendwie noch was zu essen, glaube ich. Und bevor wir damit aufhören, Hanna, nochmal also einen ganz großen Applaus und einen Dank, weil ganz ehrlich, das so vorlesen, das musst du erst mal machen. Ja.